Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ja, herzlich willkommen zu Abteilung Weltmeister. Es ist normalerweise nicht in unserer Natur oder in unserem Ansinnen, mit traurigen News zu starten, aber die Sportwelt wurde in den letzten 24 Stunden, wie ich finde, per von was überschattet, fürs ganz Fürchterlichen. Wir betrauern Agi Diawusi vom SSV Jahn Regensburg, 25 Jahre jung. Fürchterliche Meldung. Gestern kam nach der Aufzeichnung unseres Magenta Sport Fußball Podcasts. Dementsprechend möchte ich an der Stelle nochmal auch für die Kollegen und für alle bei Magenta Sport großes Beileid ausdrücken für die Familie, für den Verein, für alle, die davon beeinflusst wurden. Das hat mich tatsächlich ein Stück weit mitgenommen, war jetzt einige Male diese Saison in Regensburg, kannte den jungen Mann nicht persönlich, aber ich weiß, wie eng das da alles ist, rund um Joe Enox, den Coach beim SSV Jahn, und ich habe das gestern gelesen, und das sind so Momente. Ich meine, wir hatten es ja während der Basketball-WM auch mit Dennis Kramer, wo man ja sich kurz vor Augen führt, dass das eigentlich alles völlig unwichtig ist, was wir hier bequatschen. Aber wir müssen irgendwie weitermachen. Per, herzlich willkommen mit dieser sehr schlimmen Note. Wollen wir dann jetzt aber einsteigen mit Basketball, beziehungsweise einsteigen mit dir. Es gab Schwierigkeiten. Du hast mir vorhin geschrieben, du bist ein bisschen pissig, wenn ich das so zitieren darf. Was ist heute früh passiert bei dir?
Du machst es mir natürlich jetzt nicht einfach, über meine Day-to-Day-Probleme hier mich zu echauffieren, wenn, wie du sagst, das tatsächlich ist, wichtige Dinge gibt, und das rückt das dann vielleicht alles wieder ja, ins rechte Licht. Von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so, ob das angebracht ist. Deswegen, ich war pissig und das schlucke ich runter und besinne mich, dass es mir gut geht und uns allen gut geht, und dann lassen wir es einfach gehen.
Den Wind aus Per Günthers Segeln genommen. Ja, es ist einfach etwas, was mich sehr beschäftigt hat die letzten paar Stunden. Aber wir wollen über Basketball reden. Wir haben heute einen kleinen philosophischen Ausflug, wenn man so möchte, vor. Wir wollen heute ein bisschen experimentieren mit dem Format. Mal schauen, wie das Experiment am Ende rausgeht. Aber dennoch vorweg ein paar aktuelle Entwicklungen, wo wir zuerst mal vielleicht kurz in deine neue Wahlheimat gucken, nach Hamburg. Ein Clip, den wir, glaube ich, alle mittlerweile gesehen haben. In der Auszeit der Hamburg Towers. Da ist was ganz Außergewöhnliches passiert im Spiel gegen die Niners Chemnitz. Möchtest du das uns kurz schildern, diese Szene?
Ja, also tatsächlich war es für mich so, dass ich das Foto, das ich danach gesehen habe, das hat bei uns in der Magenta-Gruppe Dennis Wucherer hochgeladen, dass ich das wirklich noch, das hat dem Ganzen noch eine ganz besondere Note gegeben. Also Benka Baloschki hat, ich fand eigentlich, auch eine coole Ansprache gegeben. Also das hätte für mich als Spieler wahrscheinlich funktioniert. Einfach so, es ist ja manchmal so, du merkst als Trainer oder auch als Mitspieler, irgendwie die Mannschaft beschäftigt sich nur noch mit den Schiedsrichtern. Ich habe keine Ahnung, was da, ich habe keine Sekunde des Spiels gesehen. Also ich weiß nicht, ob berechtigterweise. Und manchmal, wie gesagt, dann sind die in deinem Kopf und dann egal, was die pfeifen, dann irgendwie zeigt jeder Spieler eine Reaktion oder irgendwas ist. Und ich glaube, das wollte er unterbinden mit einer recht klassischen so, das können wir nicht kontrollieren. Die Meinung oder das nicht ändern können. Alles, was wir machen können, ist spielt da durch, spielt durch die Physis, spielt durch die ausbleibenden Pfiffe. Und dann hat es hinten raus aber noch mal über eine Überraschung, also an Intensität noch mal gewonnen, würde ich sagen, oder? Was die Jungs pfeifen oder sogar direkt F die Schiris? Ich weiß gar nicht so genau.
F them, glaube ich. Einfach nur them. Formloses them.
Ja. Das hat mir gut gefallen. Ich finde das schön, wenn es auch so solche Sachen, wenn Leidenschaft durchbricht, auch wenn es dann manchmal grenzwertig wird. Aber das, wie dieses Foto, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ist überragend, weil das hat so ein bisschen was von, wenn ich musikalisch eigentlich in vielen Orten zu Hause bin, auch so ganz aggressive was ist das so, Schreimusik?
Metalcore,
so,
ja,
ja, sowas. Ja, sowas. Das hatte so ein bisschen was für mich, ging in die Richtung.
Ja, es sieht aus wie das Cover von einem Album, das du bei so einem Metalfest im Jugendzentrum in die Hand gedrückt bekommst, von so einer Band, die noch nicht so wirklich bekannt ist. Aber die halt jetzt mal ein Cover gemacht haben irgendwie.
Nein, das ist stark.
Wann hatten wir das zuletzt? Das war das Pete Strobel war der letzte, oder? Der sich ein Mikrofon damals geschnappt hat, kann ich mich noch erinnern.
Der hat einen Joke gemacht, ne? Genau. Der hat irgendwie eine Ansage gemacht in seinem so irgendwie erzählt und hat irgendwas Falsches dann irgendwie nochmal ein paar irgendwie, ja, also war ein lästiger Gag. Das war halt eher zum Saisonstart, als die lästigen Gags noch flossen. Hinten raus gab es die dann weniger. Aber in meiner ersten Saison war es tatsächlich so, dass wir einen Schiedsrichter hatten, wo es ein Spieler von uns in der Vorsaison auch so eine Situation wohl gehabt hat, wo er quasi, wo dann über auch eine Fernsehübertragung rausgekommen ist, dass er ziemlich gegen ihn abgeledert hat. Der Schiedsrichter war Boris Schmidt, Schiedsrichter Legende. Ich hatte eine große Zeit immer mit ihm. Also wirklich, ich fand ihn wirklich hervorragend. Und wir hatten einen Spieler, Jonathan Levy, der, glaube ich, wie gesagt, hatte eine Auseinandersetzung mit ihm. Und es war immer, wenn wir in der Halle waren, war klar, Boris ist da, bleibt ruhig, lasst euch nichts anmerken. Und ich habe das nie verstanden, weil ich hatte immer das Gefühl, Boris und ich sind irgendwie nicht Seelenverwandte, aber wir sind so kleine Menschen, die in so einer Welt von größeren Menschen umringt irgendwie so zusammenhalten müssen. Und aber das gibt's schon. Ich bin super gespannt. Ich hätte auch super gerne mal den, Benny Barth oder sonst jemand gesprochen, so wie sowas aufgenommen wird. Das interessiert mich brennend. Seit meinem Karriereende ist natürlich auch Kommunikation auch mit der Seite viel einfacher und viel lockerer. Da kann man einfach halt irgendwie mal so nachfragen. Ey, wenn ihr wirklich mal hört, dass ein Spieler so wirklich daneben greift und euch mal irgendwie ad hominem so irgendwie was Unschönes sagt, wie geht ihr damit um? So, ist das weg? Ist das nicht weg? Ist das nur unterbewusst vielleicht mal da? Oder habt ihr wirklich so auch schon in eurem Leben mal den einen oder anderen Pfiff gedacht, so, Amigo, den kriegst du jetzt, weil du was Böses gesagt hast?
Ja, das ist ein Thema vielleicht für den ganzen Podcast mal in der Zukunft. Also wenn wir jetzt heute mit unserem Experiment dieses Single-Themen-Podcasts, wenn das gut ankommt, können wir das ja mal angehen. Ne? Also Scott Foster und Chris Paul in der NBA ist ja so eine ganz bekannte Fehde, die jedes Jahr wieder ausgespielt wird zwischen den beiden. Es spannend auf jeden Fall auf die Referees zu blicken. Und dann haben wir natürlich noch als Neuigkeit das Olympia Quali-Turnier, die deutsche Nationalmannschaft natürlich als amtierender Weltmeister, muss man immer noch ab und zu schütteln, um diese Worte, wenn diese Worte aus meinem Mund kommen, automatisch qualifiziert, aber die anderen Teams, die anderen Gruppen sind da jetzt ausgelost. Der Überblick, Per, über diese Auslosung?
Ja, die Messe, die Nachricht war natürlich, dass wir dieses Turnier in Lille und in Paris nicht mit den beiden Superstars Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo genießen werden können, sondern sie sind eben in einer Gruppe gelandet, nur der Gruppenerste kommt weiter, logischerweise. Ja. Erwischt es einen von denen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beides versuchen werden oder zumindest antreten werden. Und tut ein bisschen weh. Also ich muss sagen, gerade wir waren ja auch bei der Eurobasket einfach so irgendwie wirklich verwöhnt, wenn so ein Poster da ist und da sind dann eben Jokic und Giannis und Luca und wie sie alle heißen drauf. Und da würden dann wahrscheinlich jetzt auch noch LeBron oder ein Steph dazukommen. Das gefällt mir gut. Und the more the merrier. Und schade, dass das da irgendwie schon einen von den beiden erwischt.
Es wird aber ein ganz schönes Battle. Mal schauen, wo wir diese Spiele dann verfolgen können. Vielleicht ja dann sogar bei Magenta Sport. Aber das steht alles noch in den Sternen. Wir wollen auf unser Thema, auf unser philosophisches Thema, wenn man es dann so nennen möchte, des heutigen Podcasts kommen. Ich habe das vorgeschlagen, weil es ein Thema ist, das mich schon lange beschäftigt und das aktuell geworden ist durch die vergangene Woche, also aktueller denn je, durch Maodo Lo und seine Killer-Performance. In der vergangenen Euroleague-Woche im Spiel gegen Roter Stern Belgrad, Loh mit 32 Punkten in dem Spiel komplett offensiv durchgedreht. Und natürlich ist Maodo ein Spieler, der lange in unserem Fokus ist, Weltmeister mit der Basketball-Nationalmannschaft, aber ein Spieler, der irgendwie so emblematisch ist für meine große Frage, die ich mir immer wieder stelle: Was macht denn einen modernen Point Guard aus? Und ist Maodolo überhaupt jemand, den man einordnen und einsortieren könnte unter der Kategorie Point Guard? Und deswegen, Pierre, haben wir uns überlegt, wir nehmen uns heute mal so ein bisschen die Geschichte der letzten 20 Jahre der Point Guard Position vor. Bisschen grob natürlich, da könnte man jetzt eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben. Aber mit wem könnte man besser drüber reden als mit einem der profiliertesten Point Guards in Deutschland der letzten 20 Jahre, mit dir? Und da ist natürlich das Erste, was mir sofort einfällt, wir kommen gleich nochmal auch auf Maodolo zurück, ein junger, aufwachsender Per Günther, der sich mit Basketball den ganzen Tag über beschäftigt. Auf wen hast du denn so geguckt, wenn es um deine Entwicklung als Spieler ging? Wer waren da so deine Vorbilder?
Also das war immer mein Zusatz, wenn es um meine Entwicklung als Spieler geht. Also ich glaube, man kann da so ein bisschen eingrenzen in zwei verschiedene Sparten. Einmal den Leuten, die ich einfach zugeschaut habe ohne Ende, so von, sagen wir mal, was weiß ich, mein Alter, 12 bis 16. Das waren ausgiebig Vögel wie Skip to My Lou, Hot Sauce, Steve Francis, Jason Williams. Bin mir sicher, erkennst eine Tendenz. Also da war für mich der höchste Qualitätsanspruch eines Point Guards war, wie shifty er sich bewegt und wie dreckig sein Crossover ist.
Hast du den Ellenbogenpass von White Chocolate, Chase Williams?
Den habe ich aus dem All-Star Game, den habe ich gelegentlich trainiert, der ist aber, weiß ich nicht, waren meine Arme gefühlt zu kurz, damit habe ich mich rausgeredet. Aber also wirklich, es ging schon vogelwild zu. Es wurden keine Clips, also wie gesagt, wusste nicht, was Euroleague ist, ich wusste nicht mal, dass ein Pick and Roll bedeutet, dass meistens der Mann in der gegenüberliegenden Ecke frei wird als Werfer. Ich dachte, ein Block ist eine Einladung, ein wenig zu dribbeln und dann irgendwann zu werfen. Ich habe auch gecrip-walked in Spielen, also in Ligaspielen. Das ist kein Spaß.
wie weit warst du davon entfernt, dir Dreads zu machen?
Mein Bruder hatte welche, glaube ich. Die waren aber zu eng gezogen. Der hatte Kopfschmerzen 2 Tage und hat die wieder aufgemacht. Das wäre vielleicht eine Spur zu weit, aber ich war schon, das war meine Welt. Ja, And One Mixtapes, The Nordic, das war so die kanadische Version. So, das war, da habe ich mich wohlgefühlt. Und mit 0,0 habe ich irgendwie darüber nachgedacht, was meine Rolle als Point Guard, wie ich Leute besser mache, so null zerebrale Herangehensweise an das, wie ich es gemacht habe, sondern es war einfach Buckets geben. Und ich war jetzt nicht richtig, also ich war ziemlich gut in der Jugend, aber nicht gut ein Scout kommt vorbei oder ein Bundestrainer kommt vorbei und guckt sich das an und denkt so, wow, das ist perspektivisch was Hand und Fuß hat, sondern es war so auf einer Hagener Art und Weise, ich war nur schnell und hatte einen Rechtskorbleger und Attitüde, so, und da hat es halt aufgehört. Ich konnte aus dem Dribbling einigermaßen werfen, ich konnte überhaupt keinen Catch and Shoot, sowas gab's gar nicht. Für mich waren Backdoor Cuts oder abseits des Balles sich bewegen, war was für Streber, das war nichts, dann hatte man kein Game, wenn man das machen musste, um an Punkte zu kommen. Also war sehr problematisch alles. Aber
hast du das Gefühl, dass das deine Einstellung war gegenüber der Point Guard Rolle oder dass das generell so auch dich umgeben hat?
Das war meine persönliche. Ich weiß nicht, dieses Ball nach vorne bringen und dann irgendwo hinzustellen und dann auf den Ball zu warten und dann Spot-Up reinzuschießen, das war ein Feindbild tatsächlich. Und ja, das war auch Teil, weiß ich, die Kultur war schon stark so. Das war schon einfach, weiß ich, die Klamotten, die du anhattest, Allen Iverson-Poster, wo er sitzt, glaube ich, und Vince steht hinter ihm oder andersrum. Natürlich hing das. Das waren die N1-Shirts, das war das ganze Ding, ja. Das habe ich schon gelebt. Und dann ist das tatsächlich einen ziemlich scharfen Richtungswechsel genommen, weil danach habe ich gedacht, ach, guck mal, Gordon Gibe ist so wahrscheinlich das Einzige, was möglich wäre, den Weg in die Bundesliga zu finden oder vielleicht dann auch ein Zweitligaspieler zu werden. Weil er war für mich so dann nicht ultra talentiert, aber eben hat irgendwie zwei Qualitäten, war einer der heftigsten Verteidiger, hat auch null mit meinem Spiel zu tun gehabt und hat eben auch Spot-Up geworfen, hat irgendwie alles gemacht, was ich nicht konnte, aber war so für mich so, es gibt auch einen Ort für Leute, die irgendwie in der Bundesliga landen können, die nicht Pascal Roller oder Mita Demirel sind, die ich natürlich, die sau wichtig für mich waren, mhm. irgendwie einfach nur, weil das ja irgendwie gerechtfertigt hat, dass, oder es gab, das war ja quasi, der, die zu benutzen war, oder wenn ich 2005 die Nationalmannschaft gesehen habe und in der wichtigsten Possession des deutschen Basketballs der letzten 20 Jahre vor den vor diesem Team, die es jetzt haben, war quasi gegen Spanien im Halbfinale die letzte Offense und da sind sowohl Demirel als auch Roller beide auf dem Feld. Das heißt, die waren 1,81 oder 1,82 groß. Wenn mir jemand gesagt hat, du bist zu klein, dann war das ja quasi, hat das keinen Sinn gemacht. Dann kannst du mir, dann habe ich immer darum gebeten zu sagen, okay, das ist Bullshit, ich bin nicht zu klein, ich bin entweder ein nicht gut genuger Werfer für meine Größe oder ich bin nicht schnell genug für meine Größe oder sonst irgendwas, aber dann gibst du mir wenigstens das, womit ich arbeiten kann. Weil du kannst mir nicht sagen, ich bin zu klein, wenn ich gerade die beiden Amigos da auf dem Feld sehe, auf der größtmöglichen Bühne. Aber mitnichten habe ich gedacht, ich könnte jemals nur in die Gegend von solchen Spielern kommen, sondern ich dachte so, okay, ich muss halt mir andere Leute angucken. Und das war tatsächlich Gordon Geib, der dann, glaube ich, damals, ich glaube, in Leverkusen war. Und das war so für mich jemand, wo ich dachte, nicht unbedingt mit den Qualitäten, aber so, das könnte ja irgendwie funktionieren.
Mhm. Ja, sehr spannend. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen beschreibend dafür, wie, ich finde es ganz interessant, dass deine früh basketballerische Erziehung, wenn man so möchte, eben beginnt mit der Spielart an Point Guard, die heute oft verknüpft wird mit der NBA. Mhm. Ob das dann tatsächlich so richtig ist, das wollen wir auch so ein bisschen analysieren hier, aber dieses Clear out, alle aus dem Weg, ISO und dann jemand mit Cluster Handles, der irgendwie einen gegnerischen Verteidiger auseinandernimmt. Das ist ja, glaube ich, in die populäre Kultur nicht nur mit diesen N1 Mixtapes gekommen, sondern du hast den Namen auch schon erwähnt, Allen Iverson. Ne? Allen Iverson ist, glaube ich, da der ganz große Kulturveränderer Anfang der 2000er, seine NBA-Saison. Und das, obwohl er, und das ist jetzt schon eine Frage, die sich dann auch wieder zurückbezieht auf Maodolo, für dich ein Point Guard ist oder ein Shooting Guard? Weil das ist ja ein großer Teil dieser ewigen Debatte. Oder ist es gar nicht wichtig?
Frage. Ich glaube tatsächlich, man hätte ihn früher eher als Shooting Guard gesehen. Heute wäre es aber glasklar ein Point Guard. Also wenn, das hat sich, da bist du wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich irgendwo die Krux. Weil das hat sich tatsächlich verändert. Ja. Also der, wir werden ja gleich mal, wir können gleich eintauchen, aber ich glaube, dass Iverson eben, was ich der einzige kleine MVP auch war, seit nach Bob Cousy, glaube ich, in den 50ern. Mhm. Also jemand wie Isaiah Thomas war kein MVP, ist, glaube ich, auch so, tatsächlich hat nochmal sowas verändert. Und für mich, ich hätte damals gesagt, Shooting Guard, der hat ja, glaube ich, auch oft mit Eric Snow und so zusammengespielt. Und für mich war es, dann hast du dann einfach, wenn du so jemanden hattest, hast du eben jemanden zur Seite gestellt, der oft auch einfach so die klassischen Ballhandling oder so Ballhändler-Aufgaben übernommen hat, ja, ins Play rein, Post-Touches und so. Und dann eben kriegt, ich meine, Allen Iverson, früher so diese alberne, wer bringt den Ball nach vorne, das ist ja sowieso müßig. Aber ich glaube, dass es damals eher noch eine Diskussion darüber gab, ist er wirklich ein Point Guard? Und jetzt, glasklar, wenn Allen Iverson jetzt spielen würde, wäre er Point Guard, ohne mit der Wimper zu zucken. Oder eben auch in dieser Kategorie Ballhändler, Punkt. Ob man noch die alteingesessenen fünf Positionen bedient oder nicht, ist ja auch irgendwie jetzt nicht mehr so glasklar.
Genau, das ist ja diese Brad Stevens-Unterscheidung, die er mal irgendwie in den öffentlichen Diskurs eingeführt hat vor ein paar Jahren. Diese Ballhändler, Wings und Bigs, und man sollte gar nicht mehr unbedingt von Point Guards reden oder von Shooting Guards. Aber auch dahingehend finde ich die Entwicklung eben so spannend, ne? Weil wenn man auch jetzt zum Beispiel auf diese 32 Punkte von Maodolo guckt und auch wie er jetzt langsam in Tritt kommt bei Mailand, das sieht ja jetzt die letzten Wochen immer besser aus. Maodo ist ja so ein typischer Spieler, würde ich sagen, den man vor 10 bis 15 Jahren so ein bisschen abschätzig auch vielleicht sogar als Combo Guard bezeichnet hätte, ne? Also der irgendwie kein klassischer, traditioneller Point Guard ist, aber mit seiner Länge oder mit seinen 1,91 jetzt und seinen Ballhandling-Fähigkeiten, die er ja auch besitzt, nicht unbedingt ein reiner Off-Ball-Spieler. Und ich hab das Gefühl, dass es jetzt diese Zeit gebraucht hat, beziehungsweise dass es damals, wenn er jetzt 2006 irgendwo unterwegs wäre, für Leute deutlich schwieriger gewesen wäre, sich vorzustellen, wie der in ein offensives System passt. Und jetzt sind aber das die Spieler zu allergrößten Teilen, die die Euroleague und die Spielertypen, die die Euroleague dominieren. Siehst du da eine ähnliche Entwicklung oder hast du das Gefühl, dass es hängt mehr mit Individuen zusammen als mit einem systematischen Wandel?
Also da steckt auf jeden Fall was da drin, dieses Mystische, was, glaube ich, früher einem Point Guard zugerechnet wurde. Ja. Also es gab ja dieses Wort Playmaker auch, was ich überhaupt nicht weiß, so richtig, also was es ja quasi jetzt für mich beschreibt. Ja. Also wenn du sagst, Maodo ist jemand, der macht dir Plays, also der läuft die Pick and Rolls, der kann individuell seinen eigenen Wurf kreieren und somit, wenn er den Ball hat, dann kreiert er was. Also weißt du, einfach ein Shot Creator für sich selber oder für jemand anders. Aber ich glaube, das ist lange irgendwie noch so ein Bedürfnis danach war, so ein diese extra darüber hinaus, dieses mystische, aber ein echter Point Guard macht doch das, der nimmt sich die ersten drei Viertel zurück und dann übernimmt der im vierten Viertel oder er ist jemand, der, keine Ahnung, da sind diese viel so Führungselemente und all diese ganzen Sachen, so die der Kopf der Mannschaft, all diese Sachen sind, glaube ich, dem zugerechnet worden. Ich glaube, dass da super viel passiert ist, dass es nicht mehr so ist. Ich glaube, dass erstmal auf vielen anderen Positionen auch mehr von den Aufgaben übernommen werden. Also ich glaube, dass du eben auch super zerebrale Spieler hast auf anderen Positionen. Ich glaube, dass die Entwicklung auch immer was mit Pick-and-Roll-Verteidigung zu tun hat. Ja. Das ist ein riesen Ding. Da werden wir auf jeden Fall, einfach weil da die sich immer aus den Pick-and-Roll-Verteidigungen quasi die vorgeherrscht haben, so ein bisschen die Aufgaben raus, also musst du so rausdeduzieren, was braucht jetzt der Point Guard, wenn alle so verteidigen, okay, was muss jetzt quasi dein hauptsächlicher Guard-Händler machen. Aber für mich ist es in der Euroleague noch nicht ganz so extrem wie zum Beispiel in der BBL. In der BBL ist es ja wirklich jetzt, also ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, das ist schon verrückt. Ich lese jetzt einfach mal nur so die letzten, also die drei besten Scorer der letzten drei Jahre. Mhm. Dieses Jahr sind es aktuell Jackson aus Tübingen mit 21, Hughes und Russell. Mhm. Die Durchschnittsgröße ist 1,80 quasi, ja. Also Hughes ist 1,88. Und was wirklich heftig ist daran ist, dass Hughes und Russell beide noch 7 Assists haben. Auch mit mit Field Goal Attempts so über 15, alle drei. Dem Jahr davor, Russell Shorts, Eric Washington, also wieder drei Point Guards. Das sind die besten Scorer die am meisten scoren in der Bundesliga. Davor hast du das Jahr so Shorts, Jackson Cartwright, Heidegger. Quasi die Durchschnittsgröße, wenn du die drei besten Scorer der letzten drei Jahre nimmst, sind es einfach Anfang 1,80, so 1,82. Das ist wirklich verrückt. Und eben, was es vorher, glaube ich, nicht gab oder was es seltener gab, du stöberst dann da durch. Jetzt lese ich einfach nur mal so fürs Gefühl, was sonst so Jahre waren, normal, ja. Michalski, Beb Mobley, also klassisch einfach drei Shooting Guards. Oder Dragic, Etherton, Lamont Jones. So Zweier, Dreier und ein Center dazu. Morgan, Beb, Paulding oder Kikanovic. So sah das nicht aus. Es gibt immer solche Spiele, ja. Also es gibt immer solche Spieler, die, damit bin ich ja quasi auch aufgewachsen, also da Ausländerregelung. Das heißt, ganz früher habe ich Basketballspiele geguckt, da gab es zwei Amis. Das heißt, jeder hat sich einen Point Guard, der alles dominiert hat, geholt und dann irgendwie einen großen. Aber die Usage Rate, die jetzt in der BBL oder diese Version von wir suchen 1,80 Meter Spieler, der jedes Mal in die Zone kommt und der kriegt dann auch einfach diese Usage Rate, die gab es wirklich, die gibt es einfach nicht. Also für 20 Punkte im Schnitt machen, das waren wirklich so 21 Punkte, das sind die Top-Werte für die Top-Scorer. Und dann dazu über noch 7,5 Assists, das sind die Werte von quasi einem Jared Jordan. Also so jemanden, Spielertypen, die einfach dann wirklich nur Assists gegeben haben. Das heißt, du hast jetzt einfach Spieler, die beides kombinieren, die einfach beides machen. Und das heißt, den Anteil, wo die Offenses entscheiden, das ist riesig. Das gab's nicht. Ich gebe dir mal machen wir manchmal weiter. MVPs, Shorts, letztes Jahr Jackson Cartwright davor, Jaleen Smith als Ausreißer eigentlich in der auf der Point-Position, so ja. Allrounder, nicht aus dem Dings, und Will Cummings, auch wieder kleiner Scorer, so. Das sind jetzt die MVPs. Davor, wenn du die 30 Jahre davor anguckst, hast du dreimal kleine Spieler als MVPs in der BBL. Das sind DeShawn Wood 2010, auch wilde Zahlen. Und auch einer der wenigen Spieler, die in den Jahren quasi auch diese Usage Rate hatten, mit 20 im Schnitt oder 19 im Schnitt und 5 Assists. Pascal Roller und Kai Nürnberger Anfang der 90er. Pascal Roller 2003, 2004. Mhm. Pascal Rollers Statistiken, ich muss das einleiten mit Pascal Roller ist ja, ich habe gerade gesagt, habe ich mir als Kind angeguckt, ist so der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich treffe den auch hier, wenn ich ab und zu mal beim Brunch bei den Reichen und Schönen in Hamburg eingeladen bin, dann treffe ich den. Also, überragender Mann. Seine MVP-Saison 2003, 2004. Bitte schreibt mir, wenn das nicht stimmt. Ich habe das 20 Mal überprüft. MVP. 11,7 Punkte, 2,5 Assists, 2,5 Turnover. 43% aus dem Feld. Zweiter Platz. Okay, ich lasse das jetzt. 11,7 Punkte, okay? Ich lese jetzt einfach mal. Weißt du, wen ich eigentlich jetzt anrufen müsste? Dennis Wucherer. Weil ich erzähle dir jetzt mal kurz, was Dennis Wucherer in dem Jahr aufgelegt hat.
Soll ich es dir sagen? Ich hab's vor mir.
Ja?
Ich hab's aufgerufen. Dennis Wucherer in derselben Saison bei den Bayer Giants Leverkusen. 19,9 Punkte im Schnitt. 51,3% aus dem Feld, 60,2 aus dem Zweierbereich, 4,8 Assists, 3,2 Turnover, 1,7 Steals.
Okay, jetzt sagst du, ja, okay, der hat zwar 20, 5 und 5 gemacht, gegen 11, 2,5 und 2 und 2,5 Turnover, aber der ist ja nur Neunter geworden mit Leverkusen. Okay, wie wär's mit, wenn wir uns euch anbieten, BJ McKee von Trier irgendwie easy in die Playoffs gerutscht mit, was hat er gemacht, 23 Punkte im Schnitt?
Mhm. Ja, 4,5
mit über 50% Feldwurfquote. Ich weiß nicht, wenn man sonst noch. Mein Boy Ty McCoy, 18,4, 3,5, 2 Steals, hat einfach 70% Zweier getroffen in der Saison. Mhm. Als Shooting Guard.
DeMont Green haben wir noch, der auch über 20 Punkte.
Es geht auch einfach weiter mit Nutschwei, 16, 17, 16 und 7, Best Stanojevic, also. Ich weiß nicht, ob es damals einen Diskurs gab, was so, weißt du, weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass, ich meine, es gibt den Pascal Roller Award, den hat er sich wirklich, ich meine, man muss ja nicht doch mal erzählen, was Pascal auch für ein Typ ist. Und er ist ja Team Magenta, all day, every day. Aber da muss ich ihn wirklich nochmal zur Seite nehmen und fragen, wie hat er diesen MVP Award gewonnen und was denkt unser Boy Dennis Wucherer? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der dazu den einen oder anderen Gedanken hat. Auch weil zum Beispiel Saisonbestleistung bei den Steals Dennis Wucherer mit 9.
Wow, 9 Steals in einem 40-Minuten-Spiel. Das ist
aber tough. Da sind wir jetzt mal kurz, das war jetzt nur so eine kleine Seitennotiz. Aber das was ich sagen wollte, FGAs von Pascal damals MVP in 2003, 2004, 6,6. Jetzt ein Dwayne Russells FGAs, Field Goal Attempts sind jetzt halt mal bei 16,5 im letzten Jahr. Und dazu eben noch 7 Assists zu 2,5 Assists. Also diesen Spielertyp, der, also deutlicher kann es nicht sein. Das sind diesen MVPs, die gewinnen, die sind Tabellenerster oder sie schaffen es eben damit nicht abzusteigen. Einfach das Suchprofil. Wir brauchen jemanden, der 1,80 Meter ist, jedes Mal in die Zone kommt, der Switches schlafwanderisch bestrafen kann. Und der den Motor hat, das eben für 30, 32, 33 Minuten zu tun. So, und das gab es einfach nicht. Das war, ja, es gab Therese Rice, es gab einen Holsten, aber die haben dann eben 15 und 3, 15 und 4 aufgelegt, die so ein bisschen, und das war nicht so, die Liga hat nicht gesagt, das brauchen wir jetzt. Ja. Für mich ist das so ein bisschen losgegangen mit Terrell Bell Haynes tatsächlich, in Karlsheim, der eben der Erste war, oder einer, nicht der Erste, aber einer der Spieler war, der eben dann auch wie über 7 Assists hat und aber eben auch kreiert und gewonnen hat. Und das gibt es jetzt, die ganze Liga ist voll damit.
Boah, das war, ich habe 150 Sachen dazu zu sagen. Das war Wahnsinn, Per. Dieser Ausflug inklusive der kompletten Rundreise. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal Shoutout an Dibu mit den Fraport Skyliners.
Fuck, Dibu, 2 Steals im Schnitt auch, oder? 2 Steals im Schnitt. 60% Zweier hat sogar. Fuck. Und ich glaube, knapp verpasst. Ey, das ist schon. Ich verspreche dir, dass manchmal wacht er nachts auf und denkt sich, dass dieser MVP eigentlich doch ihm gehört.
9-1 zurzeit mit den Fraport Skyliners in der Pro A. Also Shoutout, läuft ganz gut. Okay. wir haben diesen ganzen Ausflug in die Veränderung des Point Guards begonnen mit, oder du hast angesetzt mit den Verhältnissen zwischen der BBL und der Euroleague. Und ich finde, das ist eine ganz wertvolle Beobachtung und eine ganz interessante Beobachtung. Und hier ist meine These, auch der Start mit Trey Bell Haynes in diese neue Ära, wenn man so möchte, der Easy Credit BBL. Ich würde sogar sagen, dass es vielleicht noch eins früher geht, dass man vielleicht sogar noch eins weiter zurückgehen kann und Frank Turner nennen kann. Mhm. Aber für mich hängt diese Veränderung, dieses Heliozentrische der Point Guards in der BBL der vergangenen Jahre ganz massiv zusammen mit Thomas Isalo. Mhm. Ja. Ich glaube, und letzte Saison hat Stefan Koch ihn als den besten Coach der Welt bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich glaube, dass er ein Coach in dieser Liga war, der nachhaltig alles verändert hat für die nächste Zeit, hat sich ganz viele Prinzipien abgeguckt von diesem Maury Ball, also dem Houston-System. Ja. Was ja ganz interessant ist, weil es auf James Harden damals gezählt hat in der NBA, einen Spieler, der alles unter Kontrolle hatte, absurde Usage-Raten damals von über 43%, also kein Spieler in der NBA-Geschichte ist jemals da wieder nah rangekommen, außer Russell Westbrook, wenn auch nicht ganz so effizient. Und diese Verschiebung, dieses wahnsinnige Ziehen des Spiels auf den Point Guard und dieser unglaubliche Fokus auf Pick-and-Roll-Offense, das ist eine Verschiebung aus meiner Sicht der letzten Jahre, weil wir haben natürlich noch Systeme, die anders funktionieren. Wir haben Alba Berlin über die letzten Jahre gehabt, die allerdings auch den Luxus hatten, den man in Europa sehr selten hat, einen Big zu haben, der ein überdurchschnittlicher bis sehr, sehr guter Playmaker war in Luke Sigma. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei Ulm, ne? Also da hat man zwar einen Juan Núñez, der ein überragender Playmaker sein wird und jetzt bereits schon auf einem sehr hohen Level ist, aber wo das Playmaking auch zu großen Teilen von deiner Center-Position auskommt, in Trevion Williams. Das sind eben so ein bisschen die Ausnahmen und Spieler mit solcher Länge, die solche Playmaking-Fähigkeiten haben, findet man normalerweise nur in der Euroleague oder der NBA. Und wenn du solche Spieler nicht zur Verfügung hast, dann hat es dieses System, diese Art von wahnsinnigem Fokus auf die Guards in den vergangenen Jahren für diese Teams ermöglicht, die Offensive auf eine Art und Weise zu trimmen und zu beschleunigen, wie es in den Jahren zuvor einfach nicht den Eindruck hatte. Und viele, also ich weiß nicht, du hast ja noch in der Liga gespielt, als Thomas Isalo da bei Kreisheim unterwegs war. Ich habe damals ganz viele Stimmen gehört von anderen Teams, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die mir immer wieder gesagt haben, ach, das, was die da spielen in Kreisheim, ist ja so langweilig. Das ist ja fürchterlich anzugucken, der Basketball, weil du genau weißt, was passieren wird. Es ist immer derselbe Typ, läuft ein Pick and Roll und dann ist hier die erste Rotation, dann geht der Pass da raus. Es ist immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Aber es scheint ja doch so, als würden die allermeisten Teams in der Liga das für sich adaptieren. Hast du das damals auch schon gehört, dass dieses Isalo-Spiel Leuten im Prinzip schon zum Hals raushing?
Nein, habe ich so nicht wahrgenommen. Natürlich war es so ein bisschen so, als Gefühl, der zweite Isalo-Spieler MVP war, oder dass es immer so aussah, als würde jetzt, egal welchen Guard der holen würde, dass er diese Zahlen auflegt, war das natürlich schon so, dass dann wieder ein bisschen Kredit vom Spieler weggenommen wurde und dem Trainer zu. Also so ein bisschen dieses, ja, okay, in Isalo-System, wenn du so quasi das grüne Licht hast, dann, das ist ja klar irgendwie, dass die Spieler so gut aussehen. Oder nicht klar nicht, aber das hat das so die Leistung so ein bisschen relativiert. Die Kritik an dem, oder an die, ich meine, ich muss sagen, ich habe damals auch nicht einfach, ich habe quasi Kreisheim zweimal im Jahr gesehen, wenn ich gegen sie selber gespielt habe. Ich habe jetzt mir privat die Kreisheim-Spiele nicht gegönnt. Das heißt, ich wurde quasi auch dann einfach nicht gelangweilt. Aber was den Einfluss angeht, bin ich hundertprozentig bei dir. Und ich glaube, also wenn ich das betrachte und ich diese James Harden-Diskussion war ja auch immer, okay, wird das über die gesamte Saison? Oder die Idee war ja quasi, du hast einen Spieler, der effizienter ist, wenn er Entscheidungen treffen soll, als alle anderen. Oder effizienterer Playmaker als alle anderen. So, dann war ja die Frage eigentlich nur, nimmt es was weg von den Mitspielern? quasi. Das heißt, wenn du immer nur zuguckst und dann irgendwie mal in der entscheidenden Situation den Ball kriegst, triffst du dann noch? Und was passiert, wenn du Playoff-Serien spielen musst und hinten raus das durchziehen musst? Und da bin ich mir tatsächlich noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich, also die Schlagzahl, die er bewiesen hat, ist europäisch. Also ein TJ Shorts mit der Körpergröße über das ganze Jahr zu dominieren, zweimal die Woche, ist wirklich brutal. Ich meine mir einzubilden, dass er in Ulm oder in der letzten Saison, dass die Playoffs schon, dass seine Leistung langsam ein bisschen oder die Effizienz langsam ein bisschen runterging und dann die Playoff-Serie gegen Ulm auch seine schwächste Serie war. Und auch so mit, was heißt, der, in Anführungszeichen, der schwächste oder ineffizienteste Ball, den er in der Saison gespielt hat.
War natürlich das auch verletzt wohl, ne?
Ja, okay. Und ist dann auch wieder müßig. Aber ich glaube, dass eben gerade bei der NBA-Schlagzahl das so dann irgendwie, das ist so die Frage. Und aber klar, gerade wenn du nicht europäisch spielst und du bist Tübingen und du spielst einmal die Woche, dann ist bewiesen einfach, dass du das durchziehen kannst, ja. Und gerade wenn du es eben schaffst, dass du die Mitspieler involviert hältst. Für mich ist es einfach verrückt zu sehen, weil ich bin ja wirklich, also der Ruf nach, das hat mich ja verfolgt, der Ruf nach einem großen Point Guard. Also ich weiß nicht, wie du das, seit wann du irgendwie Debatten verfolgst, aber es war ja immer so, wann kriegen wir, also unsere Point Guards waren ja eben Kai Nürnberger und Pascal Roller, Mita Demirel. Der Ruf war trotzdem immer da, wann kriegen wir den großen, mal so einen großen Point Guard, einen Passgenius, weil wenn du die Euroleague-MVPs anguckst, es gab auch Point Guards, die da die MVP gewonnen, aber die waren ja Diamantidis, Papalukas, Micic und Teodosic. Und das ist schon klar, dass das jetzt anders aussieht als Jackson Cartwright und was weiß ich, und Dwayne Russell so. Das heißt, den Ruf danach gab es immer. Und spätestens als wirklich fast nur noch dass als Switching-Defense so prominent wurde, sagen wir mal, 2013, 2014, 2015 in der Richtung. Wir haben es in Ulm quasi 2015 angefangen, wirklich zu übernehmen. Mhm. Und mit Brandon Hobbs in der zweiten Unit. Und wir haben einfach gesehen, okay, Brandon Hobbs ist so lang. Und selbst wenn er kein physischer Verteidiger ist, der kommt dann, kämpft sich um den großen Rum und macht den Pass schwer und so weiter. Dann war für mich eigentlich klar, wow, es wird immer schwieriger, als kleiner Point Guard zu werden. Weil jetzt ist wirklich so, kannst du mit dem switchen, kannst du nicht mit dem switchen, ist quasi die erste Frage, die du mitstellst. Da mal die Zeit Delaney, Wanamaker, wo du einfach gesagt hast, okay, wenn du die hast oder wenn du einen kleinen 1,80-Spieler hast, das ist einfach, was die Physis angeht, ist nicht zu vergleichen. Und du musst es switchen, weil du kannst nicht mehr quasi in Anführungszeichen herkömmlich verteidigen. Das heißt, es gab immer schon diesen Ruf, wir brauchen große Point Guards, wir brauchen den großen europäischen Point Guards in der Bundesliga oder in Deutschland. Der ist trotzdem irgendwie nie gekommen. Und das ist aber jetzt nochmal konträr, also dass ich rausgehe aus der Liga und die Liga füllt sich immer weiter mit kleinen Point Guards, die in so ultra prominenten Rollen agieren, das ist was ich niemals gedacht hätte und auch nur ein Stück weit, also auch nur, ich habe Theorien, woran das liegt, aber was ja schon auch eher so counterintuitive ist. Ja? Ich glaube zum Beispiel, dass bei James Harden der Stepback eins der nachhaltig, also wichtigsten Spielelemente überhaupt ist. Es gab den Stepback schon immer, aber den quasi so effizient zu werfen, dass Kids über oder jeder den wirft, das hat alles, das hat für mich gerade in den 1 gegen 1 Situationen gegen Große alles verändert. Also wir hatten den zum Beispiel David Holston mit 1,65 Meter oder 70, hatte so seinen Snatchback durch die Beine, das heißt wirklich so, also hart nach vorne gegangen und dann durch die Beine zurückgezogen und dann wie immer noch hinter die Reihenlinie gekommen, der ist auch gegen jeden losgeworden. Dass du jetzt aber dem Verteidiger oder gerade den Großen eine dritte Dimension gibst, in die du verteidigen musst. Es war früher so als Großer, du stehst quasi 1,5 Meter vor ihm und dein Kopf ist nur, okay, entweder ich laufe jetzt rückwärts gleich oder bewege mich rückwärts oder ich springe und nehme meinen Arm hoch. Das sind die zwei Sachen, die du machen musst. Also du bist quasi in einem Bereitschaftsdienst und denkst so, okay, entweder Arm hoch und contesten und in die Luft springen oder nach hinten bewegen, so schnell wie ich kann. Und jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es so, du musst vielleicht auch noch zwei Schritte du musst dich vielleicht sogar noch vorwärts bewegen. Das heißt, das ist was ganz anderes. Wenn du gegen jemanden spielst, der wirklich einen bösen Stepback hat und du weißt, der kommt ständig wie bei einem Maudolo. Oh shit. Mic drop im schlechten Sinne. verändert das alles für dich. Also es ist viel schwieriger, nur auf deine Größe sich zu verlassen. So, und ich glaube, dass das wirklich ein großer Teil auch war, warum es wieder einfacher wurde für extrem kleine, schnelle Spieler in 1 gegen 1 Situationen zu scoren. Eben durch diese Hesis, durch diese Schwierigkeit der Dreier, die quasi jetzt auch
dann einfach salonfähig waren, ja, und auch so ultra effizient. Frag mal Shooter, die sagen dir, im Stepback schieße ich fast lieber als alles andere, einfach weil du so früh auch den Ball in den Händen hältst. Also, ist ja klar, du machst den Stepback, du hast schon das letzte Dribbling, du hast den Ball schon quasi eine Sekunde in der Hand und kannst alles perfekt richten, bevor du dann irgendwo da ankommst, von wo du wirklich abspringen willst und dann schießen willst. Und das war eher ein Wurf für einen Spezialisten und ich glaube, der hat wirklich auch nochmal einfach auch die Effizienz in diesen 1 gegen 1 Situationen verändert, weil anders kannst du es auch nicht erklären. Also es ist ja eigentlich immer noch so, dass du einen riesen Nachteil hast, wenn du 1,80 Meter bist und du willst switchen. Aber es ist eben, die Vierer sind irgendwie verschwunden oder das Post-Up-Spiel ist immer mehr verschwunden. Es sind immer mehr Rimrunner, das heißt athletische Fünfer, die auch nur switchen sollen. Also die nicht mehr, es ist dir wichtiger, oft jetzt wichtiger, dass dein Fünfer switchen kann und ein Rimrunner ist, als dass er ein gutes Postgame hat. Das heißt, auch Leute, die einen Post-Up bestrafen können und eben auch aus dem Post-Up so gut rauspassen können, dass du mit einem Kleinen bestraft wirst, das ist alles, also die defensive Seite des Balls hat sich quasi für den Zwerg verbessert. Dadurch, dass es weniger wirklich gute Postspieler gibt, die da schnell rauspassen und die offenen Lösungen, die kleiner gewordenen Fenster halt finden. Und in der Offense haben die Leute einfach mehr Skill, sind einfach, ja, die nehmen halt große auseinander. Und dadurch hat sich was entwickelt, was für mich vor 5 Jahren quasi nicht denkbar gewesen wäre.
Ich glaube, das Verschwinden des Postgames generell, das geht ja nicht nur in der BBL so, das ist ja ein Trend, den es seit Jahren in der NBA gibt, in der Euroleague sieht man es auch immer weniger, ist auch was philosophisch, und also das Übergehen in immer mehr Pick-and-Roll-Offense ist ja auch was philosophisch sehr viel an dem Job des Point Guards verändert hat. Ne? Also ja. Du bist halt in den allermeisten Fällen als Point Guard nicht mehr der dafür verantwortlich ist, hier den Tisch zu decken, wie man so schön sagt, den Ball in den Post bringen und dann irgendwie spacen und wenn man ihn nochmal rausgekickt bekommen sollte, dann schnell bewegen oder eben den Wurf nehmen, wenn er wirklich komplett offen ist, sondern du bist viel mehr derjenige, der das gesamte Spiel in Händen halten soll. Ich finde es auch in der Euroleague interessant. Ich habe mir mal so ein bisschen auf Advanced Stats Suche gegangen. Die Usage Rate ist ein bisschen schwieriger Stat manchmal, weil es bestimmte Sachen nicht beinhaltet. Aber unter den Top 10 Spielern in Usage Rate in der Euroleague sind dieses Jahr auch alles, sind 7 von 10 Spielern sind Guards. 6 davon reine Point Guards. Der 7. ist Carson Edwards vom FC Bayern Basketball. Shooting Guard, aber natürlich auch mit Körpergröße von 1,80, ne, eher Größe eines kleineren Point Guards. Auch wenn man sich jetzt die Point Guard Ränge auch auf diesem europäischen Level, wo ja viele immer noch ins Feld führen würden, ja, das Spiel der Euroleague ist nochmal ein ganz anderes. Und das ist natürlich auch ein ganz anderes. Aber wenn man jetzt mal so durchguckt, welche Guards dominieren denn aktuell so wirklich die Liga? Welche Guards funktionieren richtig gut in der Liga? Das ist ein Facundo Campazzo bei Real Madrid. Das ist nicht unbedingt eine physische Bestie. Das ist ein Shane Larkin. Anadolu Efes, schwierige Saison, aber Shane Larkin individuell spielt hervorragend. Ja, auch jetzt physisch nicht unbedingt dominant. Nicolas Laprovittola beim FC Barcelona. Mike James sowieso beim AS Monaco. Also dieser Platz für diese Skill Guards, diese Spieler, die diese überragenden Fähigkeiten am offensiven Ende haben, es verschiebt sich dann eben auch die Diskussion ein bisschen, ne? Weil früher, glaube ich, ein Point Guard oder alle 5 Positionen im Idealfall, aber auch ein Point Guard ein Plus-Verteidiger sein sollte. Deswegen immer das Verlangen nach Länge, nach jemandem, der da physisch ist, muss ein guter Verteidiger sein, muss jemand sein, der jemanden vor sich hält, während sich das Spiel so sehr ans offensive Ende verschiebt, selbst in der Euroleague, die Offensivratings steigen Jahr für Jahr, die besten Offensiven dieser Saison in der Euroleague sind noch mal ein ganzes Stück besser als die besten Offensiven der vergangenen Saison, dass es reicht, als Verteidiger nur nicht allzu viel kaputt zu machen auf der 1, wenn du diesen offensiven Impact haben kannst.
Ja, also was du sagst bei Euroleague, gab es für mich genau die gleichen Trailblazer oder wie in der BBL auch. Für mich war das eben Wilbekin und Shane Larkin, die quasi dieses 1 gegen 1 Spiel, dieses auch viele schwierig in Anführungszeichen, was so noch als schwierige Würfe durchgegangen wäre, eben das da ihr Spiel drauf aufzubauen und damit dann auch phasenweise zu dominieren. Im europäischen Basketball eben dann auch noch vielleicht ein Bobby Dixon. Aber ja, die auch, das, ich bin mir sicher, dass das eben dafür, damals gab es ja immer zwei, vor 5 Jahren gab es 2 solche Spieler, jetzt gibt es eben 6, 7. Mhm. Das macht Sinn, was du sagst. Also wenn du sagst, dadurch, dass eh effizient gescored wird auf allen Seiten, ist natürlich der Unterschied zwischen einem unglaublich guten Verteidiger und einem so mittelmäßigen Verteidiger dann einfach nicht mehr so riesengroß. Ich glaube einfach, du brauchst, wenn du auch einfach Augen zumachst, so ein bisschen Eye-Test und du überlegst dir in der Euroleague, wer entscheidet Spiele, du siehst es kaum noch, dass der Ball woanders ist als bei deinen Point Guards. Ja. Also sei es ein Slukas letztes Jahr in den Playoffs, sei es ein Jui, der den entscheidenden Wurf in der Euroleague schießt, sei es jetzt vor kurzem Mike James von Baskonia, der Howard. Du closest die Spiele, du bist quasi der Motor, du hast den Ball ständig in den Händen und eben diese wie soll ich das sagen, dieses, ich glaube, es sind viele so Mythen einfach auch ein Stück weit durch die Zahlen und die Effizienzwerte der Plays einfach weg, ja? Also wenn wir vorher schon über den Mythos Point Guard, der hat sowas Besonderes, da weiß man, das ist ein echter Point Guard, diesen Zusatz gab es ja immer, ja? Mhm. Oder ja, selbst wenn das Post-Up, wenn die ein bisschen weniger effizient ist, aber der große Hund braucht den Ball, sonst verteidigt er das Haus nicht, ja. Oder der große Hund muss essen, sonst verteidigt er das Haus nicht. Das heißt, auch wenn das eine schlechte Possession ist, kriegt er halt ein paar Bälle, so. Oder, weißt du, einfach diese ganzen Sachen, glaube ich wirklich weniger und weniger. Sogar ich gucke mir Playtype-Stats an. Ich gucke mir an, okay, in welchen Plays sind die effizienter? Und dann denke ich mir, okay, wieso spielt Bayern jetzt in einem Viertel irgendwie 5 Post-Ups? So, verstehe ich nicht. Und klar, andere Leute sehen dann, die haben einen anderen Wert und berechnen das ein, finde ich auch fair. Aber ich glaube schon, dass einfach diese so ein paar so alte Regeln oder alte gefühlte, ungeschriebene Gesetze, was so in der Offensive, wo der Ball hin muss und wie das verteilt werden muss, einfach, das ist einfach aufgebrochen worden, ja. Durch ein, zwei Beispiele, wo wir gesagt haben, nee, das muss nicht so sein. Das kann auch quasi alles durch den laufen und es funktioniert trotzdem. Das ist schon was Neues.
Und da müssen wir natürlich dann an der Stelle, finde ich, auch noch dieses Wahnsinnsspiel mit einbeziehen. Ja, wir haben jetzt uns weitestgehend von aktuellen Nachrichten gelöst, aber dieser Sieg des FC Bayern Basketball bei Villeurbanne, das ist ja ein absoluter Basketball-Wahnsinn. Und auch hier mit natürlich entscheidenden Beiträgen der Guards, ne, Leandro Bolmaro, der wieder mal mit wieder ein starkes Spiel macht, vielleicht mehr so jemanden, den man in einer klassischen Point Guard Rolle theoretisch sehen könnte, in dem Spiel jetzt 8 Assists, das ist ja was er leider ein bisschen zu selten aus meiner Sicht zeigt, aber dann der moderne Guard, über den wir jetzt gerade viel gesprochen haben, natürlich Sylvain Francisco, ne, der dann wahnsinnig da ist und sowieso, so oder so. Also wir müssen das Spiel auch gar nicht gesehen haben, um zu wissen, wer es dann am Ende entscheidet. Ne? Also natürlich
ja, nicht gefallen. Ja, das sind dann auch die Plays dann nicht. Also wenn du dann überlegst, auch wie gesagt, auf der das sind keine Plays, wo man sagt, okay, da brauchte man den Point Guard, den Sylvain Francisco für der hat den richtigen Spielzug angesagt und keine Ahnung, hat durch Ausstrahlung, hat er irgendwie, weißt du, nein, das waren einfach dann 1-gegen-1 Situationen und er hat aus 8 Metern Leuten den Ball ins Gesicht geworfen, so. Das hat dein Point Guard für dich gemacht, ja. Und das brauchtest du, oder du brauchtest eben den Stepback von Nicola Bepp nach links, so, in einem Switch-Situation, den musst du halt treffen. Du musst Plays machen am Ende des Tages, das ist, und ob das der Einser ist oder ob das der Vierer ist, wie gesagt, dieses komische, da drauf gerechnete Point Guard Geschichte, das ist einfach, das ist nicht mehr aktuell. Du musst einen hazy Pull-Up haben. Du musst nicht deinem Mitspieler irgendwie gut zureden. Das ist auch schön, wenn du das machst, aber da hat sich der Fokus einfach verschoben.
Ja, und die Krone dieser Positionslosigkeit, und das finde ich eigentlich ganz spannend auch, weil Ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn man jetzt so mit dem durchschnittlichen, die Euroleague ist besser als die NBA, besser anzugucken als die NBA-Fan sprechen würde. Der würde, also das, was man aus meiner Sicht oft hört, ist, es ist mehr Teamplay, es ist nicht so stark fokussiert auf einen Spieler. Ja. Und zumindest die aktuelle Euroleague-Saison, wenn ich die vergleiche mit was gute Teams in der NBA machen, ne, das muss man immer dazu sagen, was gute Teams in der NBA machen. Weil was die Charlotte Hornets machen, ist ja egal. Ne? Also das ist denen selber egal, was die machen. Dementsprechend muss man das nicht bewerten. Aber was gute Teams machen, ist ja, dass tatsächlich echte Positionslosigkeit einkehrt in der NBA. Ne? Die Orlando Magic sind ein wahnsinnig gutes Beispiel. Deutsche Brille. Aber es ist mittlerweile nicht mehr nur die deutsche Brille und der Blick auf die beiden Wagner Bros, sondern dieses Team ist wahnsinnig ernst zu nehmen. Sind 12-5, das drittbeste Team im Osten. Und haben im Prinzip, zumindest über die längste Zeit, diese Saison keinen Point Guard. Ne? Also Markelle Fultz ist da der nominelle Point Guard. Anthony Black ist eigentlich ein reiner Defensivspieler fast, der so gut wie keine offensiven Anteile benötigt. Und das Playmaking kommt in so einem Team von anderen Positionen. Und ich habe mir das mal so ein bisschen statistisch aufgearbeitet. Ich habe mal zurückgeguckt, irgendwie so arbiträr eben die Grenze an der Jahrtausendwende gelegt und auf die Saison 2000, 2001 geguckt. 20 besten Spieler der NBA in Assist-Quote, allesamt Point Guards. Ohne Ausnahme Point Guards. Heutzutage, besten 20 Spieler bisher in dieser Saison, was Assist-Quote angeht, natürlich kann man jetzt auch argumentieren, ist es dafür der beste Stat, aber nur mal so als Blick drauf, 7 von diesen 20 Spielern keine Point Guards, 4 davon Center, Shoutout Alperen Şengün, der kommt da auch noch mit drin vor, in dieser Liste. Also, wo sich das Spiel wirklich radikal verändert hat, auch aus Sicht des Point Guards und dass Point Guards sehr viel mehr Abschlussspieler sind, ist ja in der NBA. Und das finde ich schon interessant, angesichts der Tatsache, dass man sagt, ja, da hat ja eh nur der Point Guard den Ball in der Hand und ballert, weil das scheint ja gar nicht so zu sein.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass tatsächlich einfach die NBA das noch auf die Spitze treiben, zu gucken, okay, wo sind wir am effizientesten? Also ich glaube tatsächlich, was datengetriebene Entscheidungen und Playcalling angeht, sind die NBA da nochmal einen Schritt weiter. Ich finde auch, also EuroLeague-Verhältnisse oder das NBA-Verhältnisse in der EuroLeague einkehren, finde ich, ist ja auch wirklich nicht so. Ich finde, bei Mike James sieht es manchmal schon so ein bisschen so aus. Also Monaco spielt manchmal tatsächlich so quasi 4 aggressive, verteidigende Rollenspieler um ihn rum. Und dann ist es Mike James Show und das ist aber wirklich der Ausreißer. Selbst wenn Efes irgendwie so spielt, dass Shane Larkin einen Pick and Roll nach dem anderen läuft, dann kommt er quasi trotzdem noch, ist er auf der 2, dann kommt er irgendwo über ein paar Blöcke geflogen, dann ist Bewegung. Das macht Adam Jones schon so ganz gut. Aber in der NBA ist es tatsächlich für mich einfach so, nach 10 Spielen sehen die, okay, wer ist unser effizientester Spieler und wo kriegen wir die besten Würfe raus, wenn der in der Aktion ist und dann kriegt er den Ball und Punkt. Und das ist einfach völlig egal, welche Position der beinhaltet.
Also nochmal der, ich muss nochmal auf die Orlando Magic gucken und die sensationelle Saison, die bisher spielen, sind eine der positiven Geschichten in der NBA. Habt ihr letzte Woche schon so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ihr habt Complete German Watch gemacht, aber jetzt gerade nochmal, die Entwicklung dieser letzten Wochen sind Wahnsinn, wie ich finde. Man teilt sich da die Playmaking-Verantwortung auf. Das ist ein Offensivsystem, das jetzt noch nicht so toll funktioniert. Die Defensive ist auch von einem anderen Stern, ist wahnsinnig gut. Also das ist ein richtig, richtig ernstzunehmendes Team. Aber das haben wir natürlich auch schon viel besprochen bisher. Jetzt finde ich noch interessant, wenn wir die Historie der Point Guards durchgehen, wir haben viele große Namen aus dem europäischen Basketball durchgenommen, wir viele so Momentum-Changer des europäischen Basketballs. Wenn wir auf die NBA gucken und auf die Weltbühne, auf die weltbesten Individualisten, da führt natürlich kein Weg an Steph Curry vorbei. Für die Art und Weise, wie die Point Guard-Rolle neu interpretiert wurde. Und du bist ja jetzt kein so Traditionalist, ne? Also du würdest Steph Curry schon als Point Guard bezeichnen, weil das sind ja auch so Themen, die dann aufkommen in den letzten Jahren, ne? Gerade wenn es um die Diskussion geht, wer ist der beste Point Guard aller Zeiten. Diese Diskussionen sind aus meiner Sicht sowieso immer schwachsinnig, aber wenn es um diese Diskussion geht, dann Magic gegen Steph und dann führen viele Leute an, ja, ist Steph überhaupt ein Point Guard, ist der nicht eher ein Shooting Guard? Aber es ist ein Point Guard, oder? Aus deiner Sicht, der das Spiel nachhaltig halt verändert hat, wie Point Guards zu spielen haben.
Ja, es ist das, was wir heutzutage als Point Guard beschreiben, ist ja auf jeden Fall. Das ist einfach eine müßige Diskussion, weil die Definition eines Point Guards war vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren eine andere als heute. Und dann sagen die nach der alten Definition das werten, sagen nicht, er ist es nicht. Und die sagen, aber ich bin jetzt ein Freund vom aktuellen Spiel, und er ist natürlich ein Point Guard in dem, was er macht. Er bestimmt die Pace für die Warriors.
wie gesagt, dass er Assists hat und passen kann und auch für Mitspieler kreiert. Ich meine, selbst wenn es eben nur immer diese Jahr ein, Jahr aus, 3-gegen-2 Situationen, die er nach einem harten Trap für Draymond Green einfach gefühlt jeden Angriff einfach kreiert. Natürlich ist das ein Point Guard. Aber ich verstehe schon, wie gesagt, das wurde halt schon auch so einfach uns eingetrichtert über Jahrzehnte, dass das eben eigentlich nicht das ist, was ein Point Guard muss irgendwie noch so ein bisschen, da ist noch so ein bisschen mehr und das gibt's einfach nicht mehr.
Also das ist, ich weiß nicht, haben wir zu diesem historischen Ausflug noch was hinzuzufügen? Ich fand das eigentlich ein ziemlich spannendes, ich fand das alles ziemlich, sehr, sehr spannend. Also meine abschließende These, wenn man denn eine haben möchte, ist, dass sich das Spiel und die Art und Weise, wie Point Guards eingesetzt haben, auf all diesen Ebenen radikal verändert hat. Ich glaube, das hat sich auch so radikal verändert, weil der Talentpool auf dieser Position auf der 1 so wahnsinnig groß ist. Also ich glaube, wenn man sich viele Euroleague-Spieler und Euroleague-Point-Guards heute anguckt, die da vielleicht nicht mal die allergrößte Rolle spielen, die wären, glaube ich, vor 20 Jahren noch NBA-Guards gewesen. Es rutscht einfach immer so nach unten, weil man eben Spieler, die unter 2 Meter groß sind und richtig talentiert im Basketball sind, immer mehr findet auf der Welt. Radikale Veränderungen auf Guard in all diesen Punkten. Was ist denn der Ausblick? Gibt's denn einen Ausblick? Oder sagen wir wissen nicht, was da in Zukunft passieren wird?
Der Ausblick ist, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich dachte ja schon immer, also ich bin da nicht gut drin, Sachen kommen zu sehen, die ich so, also wie gesagt, gerade die quasi die neueste, in Anführungszeichen neueste, seit 3-4 Jahren existierende Verteidigungsart gegen das Pick and Roll, dass du quasi jetzt immer nur noch von der Strong Side oder von der ballstarken Seite Spieler rüberbringst und dann eben, sei es Wall oder Next, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Aber,
ihr habt das gespielt unter Jaka Lakovic, ne?
Ja. Das rutscht dann irgendwie so irgendwo in die Liga, auch über die Spanier, über Ito. Berlin hat das ja wirklich, war die erste Mannschaft, die uns damit oder die BBL für riesige Probleme damit gestellt hat. Und ich dachte irgendwie immer so, okay, das ist ja jetzt auserzählt. Also Pick and Roll Defense ist irgendwann vorbei. Und ich glaube, dass das ein Faktor ist. Ich glaube, dass in der BBL eben auch das einfach Faktor Geld eine Rolle spielt. Also dieser Spielertyp, dass du Glück hast und eben bei so einem richtig triffst, ist einfach eine Geldfrage. Also ich quasi so ein heliozentrisches System um ein Spielerprofil, das mit das günstigste ist, was es gibt. Also einen kleinen, vielleicht undersized Speedster, das ist nach wie vor der günstigste Spieler. Nachdem er, also klar, wenn er nach 2 überragende Saisons dann nicht mehr, dann verdient er auch Geld. Aber das hat schon auf jeden Fall auch wirtschaftliche Gründe, warum das in der BBL so forciert wird. Ja. Und da glaube ich, dass das so bleiben wird. Ich glaube, dass dieser Spielertyp jetzt für 4-5 Jahre da bleiben wird. Prinzipiell hat man ja eigentlich immer sonst das Gefühl, die Spieler werden größer. Das ist mehr Skillball gespielt. Ja. Also es wird mehr. Ich meine, auf der anderen Seite sieht man jetzt irgendwie Chet Holmgren und Wembanyama und dann denkt man irgendwie, warum sprechen wir jetzt davon, ob 1,75 Meter Point Guards jetzt die große Zukunft sind. So. Wie gesagt, da bin ich miserabel drin. Da gibt es bestimmt irgendwelche kleinen Thinktanks, die so das Leben oder in 10 Jahren prognostizieren und demnach jetzt Autos bauen. Aber ich kann dir nicht sagen, ob es auch irgendwo eine kleine Zelle gibt irgendwo in Berlin, die überlegen, wie der BBL-Basketball aussehen wird in 8 Jahren und dann dementsprechend Empfehlungen aussprechen.
Ja, ich glaube, das kann man über den NBA-Basketball zusammen zumindest sagen. Die Einhörner sind keine Einhörner mehr. Es ist jetzt einfach, sind einfach Pferde oder ich weiß nicht, was das Downgrade wäre. Weil, ich meine, Nikola Jokic ist ein Center und eigentlich ein Point Guard in vielen Situationen. Giannis Antetokounmpo hat Point Guard gespielt. Was, Chet Holmgren, wenn der einen Ball in der Hand hat, der bewegt sich wie ein Point Guard, der läuft das Pick and Roll wie ein Point Guard, der ist 2,13 Meter groß, Victor Wembanyama initiiert selber. Also, ich glaube, dass dass es genau das ist, was du gerade gesagt hast.
Aber wer ist denn der beste richtig kleine Spieler in der NBA gerade?
Was, ab wann würdest du richtig klein sagen? Bei welcher Größe?
Ja, so, also ich meine, wir hatten ja diese, also dass Isaiah Thomas mal 30 im Schnitt gemacht hat vor ein paar Jahren. Was war da los?
Also Isaiah Thomas der Zweite, the King in the Fourth, ja.
Ja, genau der.
Weil Steph Curry ist nicht so klein. Steph Curry ist schon stabile, was ist er, 1,95?
1,93 ist er, glaube ich, sowas.
Der Weg
doch Kyrie nicht, Irving.
Aber Kyrie Irving ist auch so, was ist relativ der auch? Groß, ja. Der ist auch gut über 1,90. Ich weiß nicht, also da ist es zumindest schon so, dass quasi das, was, also da sind halt diese Versionen, ne? Die 1 gegen 1, die Switch-Situationen in den 1 gegen 1 Situationen lösen, die sind halt einfach nur nochmal 10, 15 Zentimeter größer als, als in Deutschland. Weil das ist schon verrückt in der BBL, wenn du dir das anguckst. Das kann nicht sein, dass alles, alle Topscorer einfach 1,80 groß sind.
Also die beiden Namen, die wir da noch in den Kopf kommen, die ja ehesten Kandidaten sind, Tyrese Maxey, der ist 1,88, weiß nicht, ob das schon als wirklich klein zählt. Ach
krass, der spielt nicht so klein, finde ich. Hätte ich, also ich wusste das nicht. Wenn ich ihn sehe, fühlt sich das nicht so an.
Und Jalen Brunson natürlich von den New York Knickerbockers.
Ja, okay. Ja, und witzig, dass der spielt ja aber auch dann an deutlich anders. Also sichtbar dieses stocky Winkel, so diese Craftiness, das ist ja schon auch mal nicht dieses so typische Small, obwohl dieser Cuse das auch hat, ne? Also der hat ja auch dieses so Zweibeinkontakt, Stopp, irgendwie so ein Lift-Fake, irgendwie um die andere Schulter, so einen kleinen Haken, so komische Finishes, der hat schon auch irgendwie so ein bisschen unkonventionelles Spiel als die anderen.
Ja, das ist wahnsinnig cool zu beobachten. Ich meine, ich bin ja sowieso immer automatisch durch meine Genetik auf Seite des möglichst kleinen Spielers. Ich warte noch auf einen 1,70 Meter großen MVP. Ich kann mich noch erinnern an Frank Turner, deswegen ist mir der vorher eingefallen, bei den Hakeem Murray Kleisheim, der auf meiner Liste, das weiß ich noch sehr deutlich, mit 1,80 gelistet war. Und dann stand ich ihm zum Interview gegenüber und er war ein Stück kleiner als ich. Das ist dann natürlich auch noch immer so ein, Thema.
Ja, ich weiß nicht, ob der Karl Braun von Trier dann oder auch Leverkusen, weil er, glaube ich, auch was sagt. Der, glaube ich, 15 Jahre in der Bundesliga gespielt.
Ja, aber Karl Braun,
auch 1,71. Aber die, also die gab's, wie gesagt, vereinzelt gab's die natürlich mal, so. Aber das jetzt gerade ist schon vogelwild.
Ja. Ja, ich hoffe, euch hat unsere kleine Philosophiestunde gefallen, zum Thema Point Guards. Weiß ich, ob du noch ein abschließendes Wort dazu hast oder ob das an der Stelle dann passt für dich?
Nee, wie gesagt, ich hoffe, dass Zeitzeugen, dass wir einen Zeitzeugen haben, der mir heute, der mich heute anruft und mir erzählt 2003, 2004, wer da überhaupt stimmberechtigt war, wie so eine Abstimmung abgelaufen ist, wie der generelle Tenor war, wie das die, wie das so aufgefasst wurde. Und von Pascal, den hoffe ich, dass ich dann bald wieder bei so einem Schickimicki-Brunch treffe und dann, dass ich ihn da mal fragen kann, was da los war.
Das werden wir alles klären, möglicherweise dann auch on air. Ebenfalls on air morgen am Donnerstag. Die Euroleague-Konferenz ab 19 Uhr beginnt das Ganze. Mit unter anderem wir spielen München, FC Bayern Basketball zu Hause gegen Bologna und Alba Berlin in Belgrad gegen Maccabi Tel Aviv. Das ist wieder mal so eine Woche der Wahrheit, wie eigentlich jede Woche für den FC Bayern Basketball, ne, gegen Bologna. Aber das sagen wir ja wirklich jede Woche, ne? Da stellen wir jetzt mal fest, wo stehen sie denn wirklich? Und dann stehen wir nächste Woche wieder hier und sagen, ja, wo stehen sie denn wirklich? 4-6 die Bilanz jetzt, die Bayern mit Sicherheit zumindest mental angeheizt von diesem Sieg gegen Villeurbanne, ob es körperlich dann reicht oder wer alles fit ist, das muss man auch noch abwarten für das Spiel. Und ja, das war's dann an der Stelle von uns, oder? Hast du noch was, Per?
Ich hab nichts mehr, ne? Ich bin leer gequatscht.
Ich fand es war eine coole Folge. Ich hoffe, gebt uns mal wirklich Feedback, ob euch diese Ausflüge gefallen, jetzt ein bisschen getrennt von den News, ein bisschen fernab von dem, was aktuell vielleicht so in den Ligen passiert und ein bisschen mehr mit dem Fokus auf ein bestimmtes Thema. Ich wollte es schon lange mal machen und ich bin sehr happy, dass du das mit mir gemacht hast, Per.
Sehr gerne, es war mir eine große Ehre.
Cool, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet rein bei der Euroleague. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.